Es ist ja auch leider so, dass viele Unternehmensführer oder Vorstandsvorsitzende es einfach versäumen, die Strategie und die Ziele des Unternehmens mit allen zu teilen. Also das erleben wir auch ganz oft im Kommunikationsbereich. Es gibt auch Studien dazu, dass fast die Hälfte der Kommunikationsverantwortlichen die Strategie des Unternehmens nicht kennt.
Suits and Sneakers Leadership Edition. Ein Deininger-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Mit Joy Edwin Tanaratscha und Harald Fortmann.
Vertrauen ist die neue Währung, doch sie wird immer knapper. Laut dem Edelmann Trust Barometer 2025 vertrauen die Menschen in Deutschland Unternehmen inzwischen mehr als der Regierung, den Medien oder NGOs. Gleichzeitig steigt die Angst, dass Führungskräfte, egal ob in Politik oder Wirtschaft, uns bewusst in die Irre führen. Krisen, Unsicherheiten und die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz verstärken das Misstrauen noch. Doch für eine Erstarkung der deutschen Wirtschaft müssen Unternehmen und ihre Mitarbeitenden an einem Strang ziehen. Es braucht Vertrauen in Unternehmen. Deshalb fragen wir heute, was können Unternehmen tun, um Vertrauen zurückzugewinnen? Mein Name ist Harald Fortmann und ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge von Suits & Sneakers in der Leadership Edition. Mein Kollege Joy ist heute leider erkrankt und von hier aus die besten Wünsche. Aber ich bin mir sicher, dass mir unserem heutigen Gast nicht an Dynamik fehlen wird. Sie blickt auf eine außergewöhnliche Karriere zurück. Von der Pflegekraft zur Marketing- und PR-Managerin und schließlich zur Gründerin ihrer eigenen Agentur, die sie seit 2008 erfolgreich leitet. Sie ist eine echte Tausendsassa. Auf LinkedIn Live, ein halbes Jahr als Digitalnomade auf Bali leben oder einen eigenen Podcast zum Thema E-Health launchen. Sie geht mutig immer neue Wege und beschäftigt sich schon seit langem mit dem Thema Vertrauen durch Kommunikation. Willkommen, Andrea Butzi, zum Podcast Suits & Sneakers in der Leadership Edition.
Ja, hallo. Ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Und da sind wir auch gleich im richtigen Medium. Podcast ist ja auch ein ganz starker Vertrauensbilder. Freue mich schon total auf unser Gespräch.
Absolut. Schön, dass du da bist. Andrea, zu Anfang des Gesprächs möchte ich einfach nochmal kurz über deine eigene, ja wirklich außergewöhnliche Karriere sprechen. Wir haben es kurz anklingen lassen. Du bist examinierte Krankenschwester und hast den Sprung in ein völlig neues Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit gewagt. Wir haben uns seinerzeit ja auch bei Miva kennengelernt, dass du da deine Anfänge sozusagen in diesem Bereich hattest. Aber was hat dich damals bewegt, den Weg zu gehen?
Gute Frage, die ich natürlich auch immer wieder gestellt bekomme. Ich habe ja im Krankenhaus sehr anspruchsvolle Tätigkeiten schon gemacht, Intensivstation, Palliativpflege. Und damals hat mich eigentlich da nichts weggetrieben, was die Pflege angeht, sondern der Gestaltungsspielraum war einfach nicht vorhanden. Und das hat mich dann tatsächlich dazu motiviert, ein Studium zu beginnen. Krankenhausmanagement sollte es werden. Mhm. Und dann kam das Internet dazwischen und da haben wir uns dann ja auch kennengelernt. Ich sage immer, wir haben ja das gemeinsam erlebt, wie Google nach Deutschland gekommen ist. Und da fing dann tatsächlich auch meine Begeisterung für Kommunikation an. Und Kommunikation und Pflege, sich mit den Menschen zu wenden, ist ja auch ja, ein ganz ähnlicher Bereich.
Das finde ich super spannend. Und in der Tat, mir fiel gerade an, Miva hieß ja früher sogar noch E-Spotting ganz am Anfang. Ja, viele der
Erfinder der Suchwortvermarktung.
Genau. Und viele der Zuhörer heute werden gar nicht mehr wissen, was das ist. Ja, ich hatte letztens eine Begegnung bei meiner Tochter an der Uni in Spanien, wo der Head of Google Lab an der Uni mich fragte, Mensch, du kennst dich aber gut aus. Er sagte, ja, ich war mal auch bei AOL, Geschäftsführer in Deutschland, sagte, AOL, was ist das? Ja, also da merkt man, die Zeiten sind vorbei. Die nachfolgende Generation kennt nicht mehr das, was wir alles mitgemacht haben. Aber vielleicht auch hier aus meiner persönlichen Erfahrung, weil du sagst so, ja, man hat mit Menschen zu tun, das hat mit Kommunikation zu tun. Ich habe persönlich meine Eltern und vor allem meine Mutter ja auch auf ihrem letzten Weg begleitet, lange Zeit erkrankt. Und was ich mitgenommen habe, ist, dass es Ärzten und vor allem Chefärzten total an Kommunikationsfähigkeit fehlt. Und ich habe damals mal auch einen Aufruf gestartet, auch mehr in das medizinische Studium auch dieses Thema Kommunikation mit reinzubringen, vor allem eben in dieser Patienten-Arzt-Kommunikation in so einem Fall, wo eben auch der Tod nahesteht, glaube ich, scheuen sich einfach viele davor und ich glaube, mit guter Kommunikation kannst du da viel erreichen.
Absolut. Also ich kann da auch ein gutes Beispiel geben. Ich hatte vor kurzem einen Podcast-Gast, einen Hausarzt, der sehr viel Teleklinik oder Telemedizin anbietet und der hat gesagt, dass ja eigentlich die Digitalisierung, also es ist ja eine Remote-Konsultation, die größte Stärke der Ärzte fordert, nämlich eine Anamnese zu erfassen, die richtigen Fragen zu stellen, dem Menschen auch in die Augen zu schauen bei dieser Videokonferenz und wirklich auch zu erspüren, was das Problem ist. Und das fand ich total positiv und beruhigend. Und das ist auch etwas, was ich für Tech-Kommunikation immer mitnehme, dass man diese Companion-Sicht hat, Tech und Mensch. Und das ist auch das, wo wir natürlich irgendwie auch zum Thema Vertrauen dann wahrscheinlich später noch dazu kommen.
Ja, und siehe da, haben wir auch wieder die Parallele zu meinem Beruf, der ja auch sehr viel mit einer Anamnese zu tun hat, eben wo will der Kandidat hin oder wo will auch das Unternehmen eigentlich hin, mit welchen Leuten wollen sie da hin. Und ich glaube, da sind sehr, sehr viele Berührungspunkte, die wir auch da definitiv haben.
Das sollten wir auch herausarbeiten und stärker auch noch unsere Skills da erweitern, weil für den Rest haben wir ja KI, ne?
Genau, also, so sieht's aus. Das ist
gerade in der Medizin, ja.
Ja, gerade bei Medizin definitiv, ja, bin ich bei dir. Ja, aber auch im Personalberatungsbereich wird sicherlich der Start der Suche, also das ganze Identifizieren von Menschen wird stärker über die KI sein und deshalb ist es wichtig, daraus zu arbeiten, was eigentlich die Fähigkeiten sind, da bin ich bei dir. Ja, vielleicht nochmal zu deinem eigenen Weg zurückzukommen. Es gibt ja viele Menschen, die überlegen eben, so was könnte eine zweite oder eine neue Karriere sein, die ein bisschen, ja, entweder eine Midlife-Crisis haben oder die einfach an einem Punkt geraten, wo sie sagen, naja, es war eigentlich ganz gut, aber irgendwie hätte ich Lust auf was Neues. Und das sind ja gerade die Mindsets, die Wirtschaft benötigt, eben Neudenker, Querdenker, Menschen, die einfach innovative Ansätze verfolgen. Was würdest du solchen Menschen mitgeben, wie sie diesen Sprung in eine neue Karriere schaffen können?
Ja, also was du schon sagst, wir bringen ja auch gerade, wenn wir jetzt mal, ne, über uns sprechen, ich würde jederzeit auch nochmal einen neuen Beruf erlernen, wenn es wirklich etwas gibt, was mich richtig triggert und wo ich so richtig Lust habe und ich denke auch die Kompetenz mitbringe. Und wir haben ja Erfahrungskompetenz. Das ist ja etwas, was man nicht an der Uni lernen kann, sondern das haben wir halt über unseren Berufsweg gelernt. Und wir sind natürlich auch lebensklug. Insofern gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich auch nochmal neu auszuprobieren. Und machen ist wie wollen, nur besser, sag ich immer. Ne? Kennst du ja bestimmt auch. Ich habe damals tatsächlich meine Motivation aus der Option gezogen, dass ich was verändern kann und will. Und ich glaube, jeder spürt auch in sich selbst, ob er seinen Weg und seinen Ort schon erreicht hat. Also es gibt ja auch Menschen, die sind mit 30 bei Bosch. Ne? Also mein Bruder zum Beispiel, er wollte Elektroingenieur werden und ist da happy. Und es gibt halt aber auch immer wieder diese innere Stimme, die einem sagt, ich bin da nicht richtig. Ich mache nicht das, was ich eigentlich möchte oder ich sehe da auch keinen Sinn für mich. Und dann einfach losgehen. Also einen Schritt nach dem anderen, so wie man das in den Unternehmen auch macht. Ein Ziel haben und ganz viele kleine Schritte dahin.
Ja, auf meiner Bucketlist steht ja tatsächlich noch eine Buchhandlung mal zu führen. Weiß ich nicht, ob hauptberuflich, aber sicherlich nebenberuflich. Also, aber es müsste schon sowas Schönes sein wie Felix Jud oder so. Da hätte ich nochmal großen Spaß dran. Ich bin immer noch ein großer Freund davon.
Die großen Trends sagen ja auch, dass wir weniger digital sein sollen und mehr wieder im echten Leben, in der Realität. Insofern gebe ich dir grünes Licht für deine Idee.
Ich bleib dran.
Also ich möchte auch gern was mit einem Produkt machen, also ein Consumer-Produkt im Health-Bereich. Da gibt es auch schon ein paar interessante Gedanken dazu. Also
ja, spannend. Zu dem Bereich kommen wir ja später auch noch. Ich glaube, das ist auch ein gerade was Digitalisierung angeht, ein unglaublicher Treiber auch, dieser ganze Bereich. Und überlege auch, wie viel Technologie auch gerade behinderten Menschen helfen kann. Das ist schon faszinierend. Ich glaube, das ist immer das, was mich jahrelang auch so positiv zu, weil Werbung im Digitalen ist ja ganz nett, aber wenn du überlegst, so was im Digitalen wirklich passiert ist und wie wir Menschen damit durchhelfen können, das ist immer für mich der Trigger gewesen, in dieser digitalen Wirtschaft zu arbeiten.
Ja, absolut barrierefrei, borderless und divers, ja.
Welche Vorteile siehst du denn für Arbeitgeber, die Quereinsteiger einstellen oder darauf vertrauen nehmen, dass diese Menschen was verändern könnten?
Das kommt auf die Stelle drauf an. Also ich würde sagen, dass in dem tatsächlichen operativen, nenne ich das jetzt mal, bei mir heißt das operativ, in anderen Branchen ist es dann vielleicht das Tun, also das wirklich Arbeiten an Dingen, an Produkten, in der Fertigung und ähnliches, würde ich schon immer sagen, dass man ein gewisses Maß an Erfahrung mitbringen sollte oder man direkt eine Ausbildung genießt in dem Unternehmen. Also wir haben jetzt auch zwei duale Studentinnen gehabt, die wir jetzt auch weiter beschäftigen oder drei sogar, was ein ganz tolles Modell ist. Und was Management, Teamführung und höhere Positionen angeht, ist natürlich das, was ich schon sagte, diese Erfahrungskompetenz, was bringt der Mensch eigentlich auch an verschiedenen Perspektiven mit? Wie ist er auch flexibel im Denken und Handeln? Und wir sagen immer, wir stellen eigentlich Menschen ein. Also ich habe auch in den ersten zwei Bewerbungsschritten immer nur Chemistry-Meetings und die Bewerber wundern sich manchmal, dass wir gar nicht über deren fachliche Leistung sprechen und so den Lebenslauf durchgehen. Und die Leute, die das bei mir gleich beim ersten Chemistry-Call versuchen, die brauche ich auch nicht. Weil es nicht um das geht, was man lernen kann oder was man ja heutzutage auch mit künstlicher Intelligenz vielleicht sogar schon machen lassen kann.
Okay. Jetzt hast du zu einer Zeit gegründet, wo wir noch gar nicht so viel über weibliche Gründerinnen oder weibliche Führungskräfte gesprochen haben oder sie noch nicht so stark im Fokus waren. Das hat sich in den letzten Jahren ja nochmal entwickelt. Und trotzdem sind laut dem deutschen Startup-Monitor 2024 nur 18,8% der Gründe weibliche Gründerinnen, obwohl eben in den Studiengängen ja 54% Frauen sind.
Mhm. Ja, wir sind mehr und wir sind ja auch klüger, oder?
Unterschreibe ich sofort, überhaupt gar keine Frage. Die Frage ist aber nur, warum ist es eben nicht die Gründung? Also es muss ja nichts, aber woran kann das liegen, dass es dann doch immer eine Barriere ist, dass Frauen eher dann doch in eine Angestelltenrolle gehen als in eine selbstständige Position?
Also als erstes fällt mir dazu natürlich die Rolle ein, die viele Frauen leider immer noch in klassischen Beziehungen haben. Das ist ja auch ein Generationenproblem. Also meine Mutter ist ja auch noch eine Hausfrau gewesen, die mittags das Essen auf den Tisch gestellt hat und sich um die Gesundheit meines Vaters gekümmert hat. Also so dieses ganz klassische Rollenbild. Und ich glaube, es ist ganz schwer, sich daraus zu befreien, weil man das natürlich auch als Beispiel vorgelebt bekommt. Und das ist genauso wie in anderen gesellschaftlichen Problemen. Wir brauchen mindestens zwei Generationen dazwischen, bis sich das auch, glaube ich, als ganz selbstverständlich entwickelt. Und ich glaube auch, dass gerade im Startup-Bereich wir einfach nicht genug weibliche Investorinnen haben. Das sind ja doch noch oft männergeprägte Fonds und Investorengruppen. Also ich habe ja bestimmt schon 50 bis 100 oder noch mehr Investorenrunden begleitet und ich kann mich nicht an ein einziges Zitat in einer Pressemitteilung erinnern, wo ein weiblicher Investor aufgetaucht ist. Jetzt muss ich mal richtig nachdenken. Ich glaube nicht. Man KI mal fragen. Und ich glaube, wir sind schon auf einem super Weg. Also wichtig sind Mentorinnen oder Mentoren, also ist ja völlig geschlechtsneutral eigentlich, die sich wirklich auch mit dem Nachwuchs beschäftigen. Ich finde auch, dass die Frauennetzwerke sehr wertvoll sind. Ich bin ja auch in einem Investorinnen-Netzwerk und im CEO hier in Hamburg, Club Europäischer Unternehmerinnen. Da wird schon sehr viel inhaltliche Arbeit gemacht. Also wir gehen nicht nur in Ausstellungen, sondern wir lernen auch was über KI und so weiter.
Sehr gut,
ja. Finde ich total cool. Die Frauen unter sich sind auch tatsächlich sehr supportive. Also das habe ich immer so erlebt. Ich bin eigentlich jetzt gar nicht so in diese Situation gekommen, dass ich mal Frauen erlebt habe, die in Konkurrenz zu mir treten.
Ja, das sehe ich eigentlich auch nicht. Obwohl ich immer wieder auch von anderen höre, dass Frauen eigentlich noch mehr Frauen unterstützen sollten. Aber ich bin dann immer gefangen und denke immer so, ja, nee, das muss eigentlich gemischt sein. Also gerade Männer müssen ja dann Frauen. Und wenn die Investoren mehrheitlich Männer sind, dann sollten sie doch gerade das Thema mal auf den Tisch packen und eben mehr Frauen unterstützen.
Also ich habe vor kurzem einen Podcast gehabt über eine Menstruations-App. Und dann habe ich natürlich gefragt, wie ist denn das so, wenn man dann so pitcht vor den Investoren, also männlich jetzt ganz bewusst gesagt. Und das ist wirklich immer noch so dieses Gruselige und so ein bisschen Neugier auf das Thema und das Produkt. Dann denkst du, ey, wir sind 2025, ja, das kann doch nicht angehen. Und das wirklich nochmal erklären. Und muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte diese Frage vielleicht auch nicht stellen sollen, weil sie war eigentlich auch irgendwie 80er, würde ich schon mal fast sagen. Aber so denken wir halt auch noch
viel. Sind wir, glaube ich, dankbar für solche Role Models, die einfach da inspirierend sein können, auch für junge Frauen und sagen, okay, Ben.
Ja, und man sollte sich immer mit den Leuten umgeben, die ihn fördern. Ja?
Das ist ein guter Punkt, ja.
Wirklich mal einmal habe ich mal in so einem Seminar gemacht, eine Liste von Menschen, denen man die meiste Zeit verbringt und die einfach mal wirklich kritisch zu hinterfragen, welches sind denn Förderer und Unterstützer meines Lebens und wer ist eigentlich so derjenige, der mich immer davon abhält, Dinge zu tun. Gibt's nämlich auch. Und das einfach mal zu reflektieren. Das heißt ja nicht, dass man da gleich Freundschaften kündigen muss, aber Mit denen, die einen fördern, mehr Zeit.
Ja, spannend, definitiv. Seit 2008, hatten wir ja gesagt, bist du die Gründerin und CEO von Frau Wenk. Das ist dein Ursprungsname ja mal, daher kommt der.
Ich hatte ein Rebranding.
Genau,
sag ich
persönliches
immer.
Rebranding, genau.
Ja.
Eine PR-Agentur mit Spezialisierung seinerzeit auf die Digitalbranche, jetzt nennst du es auf die Zukunftsunternehmen, also Zukunftstechnologien und solche Themen. Und hast auch 2019 noch einen weiteren Schritt gemacht, hast du auch das Medical Network gegründet, eine Agentur, die sich ganz auf die Kommunikation in der digitalen Gesundheitsbranche spezialisiert hat. Wie siehst du hier den Mehrwert, den ihr als Unternehmen stiften könnt bei euren Kunden oder potenziellen Kunden?
Wir haben durch unsere Spezialisierung natürlich den großen Vorteil, dass wir die Branche sehr gut kennen. Also das ist sehr wichtig, weil wir natürlich Technologie erstmal verstehen müssen, um das auch so aufzubereiten, dass es da draußen die Menschen verstehen. Und wir sind natürlich auch dadurch, dass wir so technologienah sind, sind wir immer am Puls der Zeit, was neue Technologien angeht und wenden die natürlich auch auf unsere eigene Arbeit an. Sei es im PR-Controlling, wo wir eben nicht nur die schönen Bilderchen sammeln, sondern auch versuchen, alle Analytics abzugreifen, die es so gibt. Wir verlängern auch LinkedIn-Medienberichterstattung nochmal über Advertising und so. Also wirklich diese Mechaniken, ich würde jetzt nicht sagen digital first, aber wirklich auch holistisch zu denken und auch auf Augenhöhe mit dem Marketing zu sprechen. Extrem wichtig. Und wir legen ganz großen Wert auf die Beziehung zu den Kunden, also diese Mensch-Mensch-Beziehung. Beziehung und Kommunikation ist, glaube ich, extrem wichtig, damit wir es schaffen, auch die richtigen Themen zu finden mit dem Kunden zusammen und auch eine authentische Kommunikation aufzusetzen. Und dann sind wir beim Thema Vertrauen.
Genau, Vertrauen, gutes Thema. Wir hatten in der letzten Folge, in der Digitaledition des Podcasts, hatten wir Dirk Freitag, seine Funktion als Präsident des Bundesverbands Digitale Wirtschaft, ja hier, der auch einen Vorschuss gemacht hat, eben zu den Wünschen und Forderungen, die der BVDW an die neue Regierung dann hat, sobald sie gebildet ist. Er hat unter anderem von einem Datennutzungsexperten statt Datenschutz oder Datennutzungsbeauftragten statt Datenschutzbeauftragten gesprochen, was ich sehr gut fand. Das ist ja nur eine Veränderung des Narrativs, bewirkt aber extrem viel aus meiner Sicht. Und ich glaube, wir sind uns alle klar, dass die Politik sicherlich Rahmenbedingungen schaffen kann, aber am Ende des Tages die deutsche Wirtschaft diejenige ist, die wirklich wieder Fahrt aufnehmen kann und muss und das Ganze Deutschland und Europa wieder nach vorne bringen muss. Und trotzdem leben wir in einer Zeit, und ich glaube, dass die gesamte geopolitische Situation vor allem mit unserem langjährigen Partner, den USA, dazu geführt, dass wir momentan einen hohen Verlust von Vertrauen in Politik, in Wirtschaftsunternehmen, wenn ich da an den einen oder anderen denke, der jetzt in der US-Regierung mitspielt.
The one who should
genau,
not be
genau,
named.
Lord Voldemort. Genau, ne, da hat sich da in den letzten Jahren eben ein Vertrauensverlust ja entwickelt, ja.
Naja, da reden wir ja schon in den Medien von Tech-Faschismus. Mhm. Ich meine, das ist wirklich schon heftig, muss ich sagen. Was natürlich auch wichtig ist, dass wir das beobachten und schauen, wie sich insgesamt auch solche Protagonisten dann auf die Tech-Branche und die ja sowieso schon, sag ich mal, noch nicht so mit Vertrauen ausgestattete Innovations- und Technologiebranche, wie das auch Schaden anrichten kann, natürlich, ne?
Und wie siehst du da die Möglichkeit für Entscheidungsträger und Kommunikatoren hier eine größere Rolle in der Vertrauensbildung zu schaffen?
Also die Zahlen oder das, was du gerade beschrieben hast, da gibt es ja auch wirklich viele große Studien gerade dazu. Und Ipsos zum Beispiel hat auch ein niederschmetterndes Ergebnis präsentiert vor der Bundestagswahl. Dass ja keiner der Kanzlerkandidaten, also auch nur annähernd das Vertrauen der Menschen auf sich zieht. Also das fand ich wirklich erschreckend. Und das öffnet natürlich gerade für Unternehmen auch eine Möglichkeit, sich diese Rolle zu nehmen, also die auch auszufüllen. Und das ist für mich so ein bisschen wie früher, so im 18., 19. Jahrhundert, wo ja die Unternehmer auch sehr purpose-getrieben waren. Also sie haben ja unglaublich viel für die Gesellschaft und ihre Arbeiter und so weiter getan. Das war ja ganz lange in diesem Hyperkapitalismus gar nicht mehr wichtig. Es ging ja eigentlich um den wirtschaftlichen Erfolg. Und ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo die Menschen auch von Unternehmen erwarten, dass sie nicht nur wirtschaftliche Probleme lösen, sondern auch die gesellschaftlichen. Und dafür brauchen wir eben starke Unternehmensvertreter. Also das, was früher, ne, der Herr Karstadt, wollte ich gerade sagen, der Herr Porsche und der Herr, ne, wer auch immer war. Das ist eine Rolle, die kleine und große Unternehmen auch für sich nutzen können. Und durch Social Broadcasting, durch wirklich auch kontinuierliche meinungsbildende Kommunikation tatsächlich auch sich da ein Share of Voice, sagen wir immer so schön, also wirklich eine Öffentlichkeit zu schaffen, weil Menschen vertrauen Marken und die müssen ihren Werten entsprechen. Der Mensch kauft nicht, wenn die Marke nicht den Werten entspricht. Das gilt genauso im B2B wie im B2C.
Aber wenn du von Unternehmen sprichst, sprichst du ja am Ende des Tages ja von den Vorständen und Geschäftsführern dieser Unternehmen oder von Corporate Influencer, wie sie in Neudeutsch heißen, die ja draußen diese Werte des Unternehmens vertreten und verkündigen. Heißt es ganz klar, dass du von CEOs oder CXOs insgesamt mehr Kommunikationsarbeit forderst und erwartest, dass sie eben auch stärker in die Öffentlichkeit gehen und vielleicht nicht nur wie früher, na, ich kenne auch den alten Slogan, nur eine Fresse in die Presse. Ist das vielleicht eine alte Weisheit?
Absolut, ja. Also ich möchte gerne einen Schritt zurückgehen. Erstmal geht es ja darum, dass das Unternehmen intern seine Hausaufgaben macht. Also das Bewusstsein für aktuelle große Megatrends, die Krisen dieser Welt und die Bedürfnisse der Menschen da draußen müssen erstmal verstanden werden und auf das Unternehmen angewendet werden. Und zwar nur in dem Umfang, wie es auch glaubwürdig ist. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache was mit Klima und ich bin auch divers und ich mache jetzt auch mal ein Event und ich heiße jetzt Vodafone und ich mache jetzt mal, ihr sollt weniger Handy gucken, so, wenn es quasi keine konsistente und nachhaltige Strategie ist. Das heißt, erstmal Hausaufgaben machen. Wer bin ich? Welche Rolle möchte ich einnehmen? Welche gesellschaftlichen Probleme kann ich lösen? Welchen Wertbeitrag leiste ich? Und dann tatsächlich zu überlegen, wie, auf welche Art und Weise kann ich das kommunizieren? Bei Unternehmen, die von Inhabern geführt sind oder von starken Shareholdern, ist es natürlich der CEO oder der Vorstandsvorsitzende, wenn er denn möchte, wenn er ein Sendungsbedürfnis hat und wenn er dafür geeignet ist, weil es ist auch nicht immer, ne, die richtige Person, weil wir reden hier von einer ganz wichtigen Rolle und die kann man nicht immer spielen, das muss authentisch sein. Also da auch wirklich nochmal ganz genau gucken. Und ich persönlich halte auch sehr viel von Ambassador-Programmen für Mitarbeiter. Also wie kann ich tatsächlich meine eigenen Leute auch zum positiven Sprachrohr für mein Unternehmen und den Purpose machen, den und den gesellschaftlichen Beitrag, den wir leisten. Und das zieht sich dann von der Personalentwicklung über die kulturelle Entwicklung des Unternehmens hin zur Außendarstellung. Also ich glaube, diese Aufgabe muss sehr konsequent durchgeführt werden, was es aber eigentlich auch leicht macht, weil man dann weiß, wohin man geht. Und diese Vision müssen die Unternehmen tatsächlich erstmal entwickeln und sich überlegen, was der Beitrag wirklich ist.
Ich will das nochmal aufgreifen mit der Authentizität. Vor 4 Wochen hatten wir Maisel Ahom, die globale Leaderin von der D&I-Perspektive von Beiersdorf und die für Talent dort zuständig ist, hier im Podcast, die ganz klar gesagt hat, jetzt erst recht machen wir auch weiter bei Beiersdorf, weil wir einfach wissen, dass unser Erfolg, und ich meine, die Zahlen sind vor kurzem erst wieder verkündet worden zum Vorjahr, ein Unternehmen, was trotz Rezession eben auch wächst, sowohl im Umsatz wie im Gewinn. Und sie sagte, dass Diversität der Grund ist, warum sie so erfolgreich sind. Und absolut. Trotzdem haben wir eine Riesenbewegung, gerade ausgelöst auch sicherlich durch die Veränderungen in den USA. Aber auch ein Friedrich Merz hat ja in der politischen Runde gesagt, dass das Thema für ihn keine Relevanz hat und wir ganz andere Probleme haben, was sicherlich auch der Fall ist. Mhm. Aber jetzt fallen ja ganz viele Fassaden gerade oder bröckeln ganz viele Fassaden, die sich ja in den letzten Jahren sehr stark für Nachhaltigkeit, aber vor allem für Diversität gestellt haben. Ist das nicht wieder ein Vertrauensverlust?
Ja, das ist jetzt teuer, ne? Absolut, ja. Aber ich meine, den größten Vertrauensverlust hat ja der Herr Merz schon eingefahren, indem er sich erst widerspricht. Und ich halte es auch für einen Fehler, die Wirtschaft in den Vordergrund zu stellen und die ganzen größeren gesellschaftlichen Probleme, auch was Integration zum Beispiel angeht und Bildung, dann runter zu priorisieren. Weil eigentlich ist das keine langfristige Strategie. Das ist halt eine Legislaturperiodenstrategie, würde ich mal sagen. Aber grundsätzlich ist es natürlich vollkommen richtig, je diverser und erfahrener und bunter auch ein Team und ein Unternehmen ist, desto erfolgreicher sind die ja auch. Und natürlich, ich weiß nicht, ob du diese Limbic Map kennst, da kann man ja auch so Charaktere ganz schön einsortieren. Und zu viel Bewahrer im Unternehmen sind halt auch nicht gut, ne? Also das ist so dieses Festhalten am Erfolg. Also die großen Industrieunternehmen haben ja sehr lange auf Bewahrer gesetzt. Also sei es jetzt Bosch, Automobilindustrie, wie auch immer. Und die sind jetzt richtig sklerotisch geworden und haben ganz viel nachzuholen, auch was den internen Change angeht und was ja auch im Prinzip die Wiedererwecken der Innovationskraft angeht. Und ein Kunde von uns, von Neurarobotics, der David Reger, hat vor kurzem ein Robotik-Strategiepapier veröffentlicht und der hat gesagt, im Prinzip im mittleren Management müsste der Kündigungsschutz fallen oder gelockert werden. Erstmal eine totale Aufregerthese in Deutschland, aber am Ende des Tages ist das ja ein Trigger, den die Leute auch an einem richtigen Ort in ein richtiges Tun zu bringen und Innovation und Veränderungswillen auch zu fördern, indem man auch Dinge bewegt und auf KPIs arbeitet und gehört wird. Ja, das ist ja ganz oft auch so, dass die Menschen gar nicht gehört werden. Und er hat als Beispiel auch angeführt, dass die Leute, die wirklich was erreichen wollen, und ich fühle das auch total, die gehen sogar in Silicon Valley und da gibt es gar keinen Kündigungsschutz. Ne? Also, weil die halt einfach etwas tun möchten, stolz drauf sein möchten und nicht einfach warten, bis sie in Rente
gehen. Ja, was US-Wissenschaftler da ja auch immer anbringen, ist, dass man zwar keine Kündigungsfrist hat, aber eben genauso schnell auch wieder in einen Job reinkommt. Und ich glaube, das ist tatsächlich in solchen unsichereren Zeiten, wie wir es auch im letzten Jahr mit der Rezession hatten, mit der politischen Unsicherheit, ja auch immer wieder ein Hemmschuh für Unternehmen, die dann sagen, ja, wir wissen gerade nicht, in welche Richtung geht's gerade. Wir halten mal mit der Einstellung von Leuten zurück, auch wenn wir sie eigentlich bräuchten. Aber sie wissen ja, wenn wir die einmal an Bord haben, kriegen wir sie nicht wieder los und so weiter. Also unter Umständen müsste man das Thema vielleicht mal ganz neu denken und neu angehen, ohne eine Sozialverträglichkeit zu verlieren. Vielleicht gibt's da ja noch irgendwo einen Zwischenweg. Ne?
Ja, also das ist schwierig, sehr komplex. Also tatsächlich dieses Innovations- und Change in Unternehmen einzuführen und das auch natürlich nach unseren gesetzlichen Regularien zu tun und auch vom Gefühl her als Unternehmer oder als der Entscheider ist natürlich auch hart, dann zu sagen, die Bestandsbelegschaft ist eigentlich nicht mehr das, was ich brauche. Also da muss es schon größere Gedanken geben. Aber ich habe jetzt gehört, dass zum Beispiel bei Bosch gibt es ein Talent-Event, wo aus der ganzen Region in The Land Unternehmen dort quasi eingeladen werden und einen ganzen Tag lang sich präsentieren dürfen für potenzielle Wechsler, die vielleicht woanders hingehen möchten, also die jetzt gar nicht unbedingt gekündigt worden sind oder nicht kündbar sind, aber tatsächlich Perspektiven aufzeigen. Und das fand ich irgendwie erstaunlich, weil es sind teilweise auch Konkurrenten oder also Konkurrenten auf dem Talentmarkt. Du weißt es ja besser als ich, was für ein hartes Geschäft das für Arbeitgeber in den letzten Jahren war, überhaupt gute Leute zu bekommen. Und das fand ich ganz erstaunlich. Guter Ansatz.
Aber das ist sicherlich ein guter Weg, weil am Ende des Tages, und das ist aus meiner Sicht auch einer der größten Fehler in Deutschland, und da sind wir sehr singulär auch im europäischen Markt, ist immer dieses Festhalten auch an einem Positionsprofil. Ja, also wie oft habe ich das, dass ich irgendwo reinkomme und sage, ja, der Herr Meier ist gegangen. Hier ist übrigens das Positionsprofil. Da sehe ich, das ist dann x Jahre alt. Und meine Rückfrage ist dann immer, hat sich Unternehmen nicht in den letzten Jahren verändert? Brauchen wir nicht ein Update dieses Positionsprofils? Und da kommt immer ein großes Fragezeichen von der gegenüberliegenden Seite. Gerade leider Gottes oftmals von der HR, die in Deutschland ja nach wie vor seltenst strategische HR ist. Und wenn man dann in die Diskussion geht, kommt ein ganz anderes Profil am Ende des Tages raus, weil dann gemerkt wird, oh ja, und vielleicht, ja, es gibt ja diese alte Eier-Cocker-Regel, 10% der Belegschaft sollten jedes Jahr ausgetauscht werden, ja, und das hat ja auch gar nichts mit Unmenschlichkeit oder nicht sozialem Handel zu tun, sondern einfach zu überlegen, wie verändert sich mein Unternehmen und welche Akteure, welche Mitarbeiter brauche ich eigentlich, um das nächste Jahr, das übernächste Jahr oder die nächsten 3 Jahre erfolgreich zu sein. Und ich glaube, in einer sich so schnell wandelnden Arbeitswelt, wie wir sie momentan haben, müssen wir eben in kürzeren Faktoren eben nicht mehr an 5 oder 10, sondern vielleicht nur an 3 Jahre denken.
Ja, aber zu deinem ersten Punkt, was auch so Anpassung an neue Situationen, Marktsituationen und dann die Strategie des Unternehmens betrifft. Es ist ja auch leider so, dass viele Unternehmensführer oder Vorstandsvorsitzende es einfach versäumen, die Strategie und die Ziele des Unternehmens mit allen zu teilen. Also das erleben wir auch ganz oft im Kommunikationsbereich. Da gibt es auch Studien dazu, dass fast die Hälfte der Kommunikationsverantwortlichen die Strategie des Unternehmens nicht kennt. Und vielleicht ist es im HR genauso, könnte man nochmal recherchieren, bei KI mal einmal nachfragen. Und das ist dann tatsächlich auch wieder das Problem, dass natürlich, wenn niemand weiß, wohin das Unternehmen sich entwickelt, kann man ja auch nicht folgen oder sich selber auch fragen, bin ich hier noch richtig? Ist ja auch fair enough. Und ich glaube auch, dass Personalentwicklung immer auch einen positiven Beitrag leistet für das Unternehmen, weil die Menschen machen so lange bei einem mit, sage ich immer. Also bleiben so lange bei mir, wie sie sich entwickeln können und wie es auch zu ihnen passt. Und so lange sind sie motiviert. Und wenn sie dann aber gut gerüstet in die nächste Stelle gehen, dann ist das auch ein Gewinn für jeden Unternehmer. Und dann wird natürlich wieder Platz frei für neue Gedanken.
Passt ja gut zu den Zahlen, zu dem Thema Vertrauen in den eigenen Arbeitgeber, was ja auch die Loyalität beeinflusst. Ne? Haben wir ja -7% im Vergleich zum Vorjahr. Hängt das mit mangelnder Kommunikation zusammen, dass da auch der, ja?
Also das merke ich selber auch manchmal. Ich würde mal behaupten, ich sage alles bestimmt 5 bis 8 Mal in verschiedenen Kanälen und auf verschiedene Art und Weisen. Und ich habe immer noch das Gefühl, es könnte nochmal gesagt werden oder nochmal erklärt werden. Und wir machen hier intern auch alle halbe Jahr wirklich eine ganz transparente Kommunikation. Wie geht es dem Unternehmen? Welche Maßnahmen ergreifen wir, um das Gute zu fördern und das nicht so Gute zu verbessern, wie auch immer? Und ich möchte auch, dass die Leute wissen, was wir hier verdienen und was davon übrig bleibt. Weil dann kann man auch besser entscheiden, ob man dem Kunden jetzt vielleicht noch ein extra Goodie gibt, ob das relevant ist, ja. Wenn ich jetzt sage, hey komm, OTS schenke ich dir mal, weil ich möchte, dass die Meldung gut läuft. Und sowas ist extrem wichtig. Und ich glaube, wir haben zwei Probleme. Wir haben draußen diese Angst und Skepsis, gerade der Gen Z und der ganzen nachkommenden Arbeitskräften und eine gewisse Frustration. Also dieses Gefühl, eigentlich nichts verändern zu können. Also einfach zu merken, dass man selbst nicht genug Energie und Kraft hat, um die großen Probleme dieser Welt zu lösen, was ja auch zu vielen psychischen Problemen führt. Und Zukunftsangst. Das Thema Geld wird wieder total wichtig. Wie finanziere ich meine Wohnung, Essen, Einkaufen, vielleicht auch Familienplanung und so weiter. Und mit der Angst vielleicht auch in Hyperinflation und so weiter. Also es wird ja unglaublich viel Angst gemacht da draußen, auch in den Medien. Und das führt automatisch dazu, dass die Menschen natürlich von den Unternehmen oder Führungskräften, von denen sie abhängig sind, dass sie das Vertrauen verlieren. So. Weil man einfach auch, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, meine Aufgabe ist es ja tatsächlich auch, das Unternehmen so zu führen, dass alle ihr Gehalt bekommen. Und dass ich auch Geld bekomme für meine Arbeit. Und das ist tatsächlich auch nicht immer 100% mit den Individualinteressen deckungsgleich.
Ja, gebe ich dir recht. Und ich kann zum Teil auch diese Angst verstehen. Ich habe gerade letzte Woche in der S-Bahn in München auf diesen Infotafeln gelesen, dass der Münchner Mietpreis sich im letzten Jahr nur um 5,5% erhöht hat und es wurde gefeiert und da habe ich gedacht, 5,5% ist mehr als der Lohnausgleich, den viele in diesem Jahr dann auch bekommen haben. Insofern haben wir dann eine Nettofalle da wieder. Aber
obwohl, ich habe auch jetzt gerade eine andere Zahl gehört, vielleicht, ich kann das gerne nochmal raussuchen, dass tatsächlich die Löhne insgesamt stärker gestiegen sind als die Preise. Ich glaube irgendwie was, Preise 2,53 und die Löhne um 6 Prozentpunkte und das fand ich irgendwie wichtig, dass man das mal auch hört. Ich glaube, ich habe es auf NDR Info gehört, weil das, man hat ja schon den Eindruck, dass die Unternehmen gar nicht hinterherkommen mit dem, ne, mehr in den,
das stimmt,
ja. in die Löhne reinzugeben. Und man hat ja auch dauernd Streik deswegen. Und die Unternehmer fühlen sich natürlich auch unter Druck gesetzt, muss man ja auch sagen. Also diese Lohnerhöhung mitzugehen, weil man das Gefühl hat, es ist ja eigentlich nur genauso viel wie vorher. Aber es ist wohl offensichtlich sehr erfolgreich gewesen. Also die Gewerkschaften haben einen guten Job gemacht, weil es sind da anscheinend wohl tatsächlich mehr, was Lohnerhöhung betrifft, als die Preiserhöhung.
Das ist natürlich immer die Frage, welche Zahlen man auch rannimmt.
Ja, wie immer. Ne?
Dieser allgemeine Inflationsindex, ne, der beinhaltet ja auch Sachen wie zum Beispiel einen Fernseher, wo ich sage, okay, wie oft in meinem Leben kaufe ich einen Fernseher, ne? Am Ende des Tages sind das natürlich immer diese Berechnungen. Mhm. Aber trotzdem, Cornelia Poletto hat auch letzte Woche in einem Interview, sie hat ja einen neuen Fonds aufgerufen für kleine Restaurants und Gastronomen, weil sie gesagt hat, na, so wenig wie jetzt hatten wir noch nie in der Gastronomie an Besuchern. Das hat ähnliche Folgen wie
Corona. Und die
Corona
trinken ja auch alle keinen Alkohol mehr. Das kommt ja noch dazu.
Und das kommt noch dazu, genau, alle sind zu gesund. Ja.
Ja.
Das ist auch nicht gut, ja. Aber insofern, kommen wir mal vielleicht wieder, du hast gerade von Change-Prozessen auch erwähnt. Und was muss ich als Unternehmer oder als Führungskraft machen, Unternehmen, damit eben dieses Vertrauen eigentlich wieder herkommt? Also was kann ich hier für einen Change-Prozess einleiten, damit Menschen mir, meinem Unternehmen und vielleicht auch der Gesellschaft und Politik wieder vertrauen können?
Mhm. Puh, also wie sie der Politik wieder vertrauen können, das kann ich leider nicht beantworten. Aber also ich kann das aus den Change-Prozessen in Krankenhäusern und im Digital Health-Bereich vielleicht ganz gut beschreiben, dass das größte Problem ist, dass oben eine Entscheidung getroffen oder nicht getroffen wird und diejenigen, die eigentlich im täglichen Doing und in dem, was es ihren Arbeitsbereich betrifft und ihre persönlichen Needs, gar nicht gehört werden oder übergangen werden. Aus meiner Sicht sollte jeder Change-Prozess im Unternehmen auch mit Fokusgruppen beginnen. Also zum Beispiel alle Pflegekräfte zusammenrufen, alle Ärzte, alle Radiologen, keine Ahnung, die Logistik in einem Krankenhaus. Ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel.
Ja.
Und tatsächlich wirklich mal moderiert darauf hinzuarbeiten, was behindert gerade meine Arbeit, was sind die größten Zeitfresser, was wünsche ich mir und das zu verdichten und dann daraus einen Change-Prozess einzuleiten. Also ich koppel das jetzt ein bisschen ab von dem purpose-getriebenen Unternehmenskommunikation. Also das ist nach außen, aber wir sprechen ja jetzt von Innenkommunikation. Und mehr Vertrauen auch delegieren. Also indem ich zuhöre und die Menschen vielleicht sogar auch zu Sprechern mache, auch nach außen, wird es natürlich auch insgesamt viel mehr anfassbar. Und die Menschen möchten halt auch gesehen und gehört werden. Und in dem Moment, wo dieser Prozess so abläuft, ist es auch kein Problem mehr mit dem Vertrauen. Die meisten Unternehmensvorstände oder CEOs entschuldigen das ja auch immer so ein bisschen mit, es ist ja meine Aufgabe, ich muss ja hier die große Vision haben und ich muss irgendwie was ich hier alles beachten muss und Politik und Regularien und die Wirtschaft und China und was weiß ich nicht alles. Und dann einfach mal so, das können sie sicherlich auch, einen Prozess einleiten und sagen, da will ich hin. Aber die Mitarbeiter verstehen gar nicht, wie der Weg dahin ist. Und das sollte sich jeder auch, der ein Unternehmen führt oder ein Unternehmergehen in sich spürt, immer wieder bewusst machen. Man ist eigentlich schon 2 Jahre in der Zukunft. Also das geht mir auch absolut, total oft so. Also meine langjährige Mitarbeiterin Susanne sagt dann immer so, ja, Andrea ist schon wieder ganz woanders. die ist schon irgendwie, die sieht da schon irgendwie ein Produkt oder so. Und wir reden hier jetzt gerade von der, ne, von dem Problem so. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, sich da immer wieder zurückzunehmen und zu sagen, okay, was sind da eigentlich da unten die Bedürfnisse? Und das gibt es in der Vergangenheit auch sehr, sehr viel, dass Unternehmer ja tatsächlich auch für Sorge und gesellschaftliche Verantwortung für ihre Menschen, die sie beschäftigen, übernommen haben.
Mhm. Und wenn wir jetzt in Richtung der gesellschaftlichen Verantwortung, wenn wir dieses große Wort mal benutzen wollen, schauen, LinkedIn hat sich ja in den letzten Jahren als starke Plattform etabliert im Geschäftsleben und drumherum ist ja ein unglaubliches Mikrokosmos an Dienstleistern für
C-Level-Kommunikation. Ist sowieso AdTech, ne? So ein bisschen.
Ja, genau. ist Déjà-vu, die kommen immer wieder.
Ganze Wertschöpfungskette einmal durch.
Und jetzt haben eben, oder ist ja der Aufruf auch von vielen dieser Self-Branding-Experten, liebe C-Levels, ihr müsst auf LinkedIn sein, ihr müsst ein Voice haben, ihr müsst da eure Meinung und eure Haltung und so weiter teilen. Erste Frage erstmal dazu, wie siehst du das? Bist du jemand, der das auch unterstützt und sagt, ja, jegliche Führungskräfte, aber auch Mitarbeitende sollten aktiv für ihr Unternehmen auf Plattformen wie zum Beispiel LinkedIn kommunizieren?
Nee, also das würde ich jetzt erstmal nicht so sagen. Das hatten wir ja vorhin auch schon kurz angesprochen. Das funktioniert nur, wenn jemand auch ein Sendebedürfnis hat und als Mensch dafür auch geeignet ist und das aus sich heraus auch gerne machen möchte und dafür sich auch die Zeit nimmt. Also PR und Kommunikation ist ja Chefsache. Das kann man an keine Abteilung delegieren. Ja. Und weil die wissen ja auch noch nicht mal, wie die Strategie ist, ganz oft, werden ja irgendwie dabei auch nicht so richtig informiert. Und dieses echte, ein Wort und eine Meinung führen wollen in der Öffentlichkeit, ist tatsächlich ja auch kein One-Shot. Mhm. Ja. Also das ist, würde ich mal sagen, mindestens ein halber CEO-Tag in der Woche über Jahre. Und dann natürlich auch mit einer ausdifferenzierten Haltung. Und die muss man sich erarbeiten. Also keiner wacht morgens auf und ist ganz gefestigt in seiner Haltung und kann tatsächlich auch zu allen Sachen, ne, die da gerade in der Welt passieren, fundiert Auskunft geben und auch wirklich eine Meinung und eine Haltung vertreten, sondern das ist auch Arbeit. Da braucht man dann Leute wie uns, die dann tatsächlich auch einfach mal so in Polaritäten über gewisse Themen diskutieren, ne, die Haltung der noch ein bisschen schärfen und tatsächlich dann auch so eine Art, ja, Tone of Voice und auch Themen, die man bespielen will, einfach mal definiert. Weil da kann man sich natürlich auch total verzetteln. Mhm. Also ich könnte auch quasi zu fast allem was sagen, du auch, gehe ich mal von aus. Über Gesundheit, Politik bis zu Tech, ja. Autos vielleicht
ja,
auch.
Nicht ganz so, aber ja. Fahrräder, ja.
Aber tatsächlich auch sich so ein, wir nennen das so eine Art Matrix ist das, wo man tatsächlich auch so zu gewissen Themen einfach die Haltung dann, bin ich pro, bin ich neutral, bin ich dagegen, was ist meine grundsätzliche Haltung zu Tech, im Speziellen dann nochmal ausdifferenzieren und sich gerne auch schon mal so die eine oder andere knackige These zurechtlegen, die man auch dann immer wieder sagen kann. Ja, also das ist auch sehr viel systematische Vorarbeit, aber vielleicht die Leute, die jetzt hier zuhören und die sich mal kritisch fragen, habe ich eigentlich eine feste Haltung und Meinung zu Dingen außerhalb meines unmittelbaren Geschäftszwecks? Und wenn wir über CEO und Vorstandskommunikation reden, reden wir ja auf einer Meta-Ebene über die allgemeine gesellschaftliche und politische und wirtschaftliche Lage und nicht über, ob jetzt Kupferschrauben oder Eisenschrauben oder so, also sag jetzt mal irgendwas total Dummes, für den Fertigungsprozess vorteilhafter sind oder billiger.
Ja. Ja. Und doch muss ich hinterfragen, weil es ist ja immer die, genau diese Frage, es ist meine persönliche Meinung, meine persönliche Haltung zu einem Thema. Gleichzeitig bin ich ja als C-Level entweder Familie oder selber Unternehmer oder ich bin aber angestellter Manager. Und ein Unternehmen zum Beispiel aus unserem Geschäftsumfeld, dort hat sich der Eigentümer und CEO klar zu der FDP positioniert und hat im Nachgang 25% seiner Rahmenverträge verloren, weil die Kunden ihn verlassen Krass. Haben. Und das war der Moment, wo ich mich gefragt habe, okay, also ich bin sehr Befürworter eigentlich des C-Levels, der sich stark positioniert, bin ein großer Fan von Joe Keser, der das ja sehr stark auch in seiner Siemens-Rolle gemacht hat, als einer der wenigen deutschen C-Levels in den DAX und MDAX-Unternehmen. Aber ist es nicht auch eine Gefahr für ein Unternehmen, wenn sich jemand klar zu einem Thema, sei es Politik, sei es Diversität, sei es Nachhaltigkeit, positioniert und damit ja auch für sein gesamtes Unternehmen ja spricht?
Ich würde sagen, dass jeder Inhaber und Unternehmer deckungsgleich Haltung und Werte haben sollte. Mhm. Weil sonst würde er dieses Unternehmen ja nicht so aufgebaut haben. Also es ist ganz erstaunlich, dass wenn man mal in so einen Werteprozess geht, kann ich wirklich jedem empfehlen, dass das total viel mit der Persönlichkeit des Unternehmers zu tun hat und eigentlich das Deckungsgleiche ist. Man muss natürlich trotzdem aufpassen, dass man nicht so absolute Aussagen trifft, die strategisch unklug sind, ja. Sagen, ich werde niemals meine PR-Agentur auf Basis von KI führen, ja. Könnte ich vielleicht jetzt sagen. Vielleicht habe ich aber auch bald so ein cooles Dashboard und muss das dann revidieren. Und genauso ist es natürlich auch, wenn man sich so klar committet zu einer Partei. Andererseits kann man natürlich auch sagen, warum, ja. Also ich weiß jetzt nicht genau, warum der entsprechende Unternehmer das so gemacht hat, kann ich nicht im Detail beurteilen, aber es geht natürlich darum, dass uns insgesamt Werte und Haltung und die Meinung dazu konsistent sind. Also das ist extrem wichtig. Oder Kontext geben und es erklären. Ja, es gibt ja auch vielleicht Teile des Parteiprogramms der FDP, die auch irgendwie dann passend sind für das Unternehmen. Und ich wollte auch nochmal ergänzen, dass auch Marken ohne starke Spokesperson eine Wertekommunikation machen können. Also HubSpot aus dem Tech-Bereich ist da zum Beispiel ein super Role Model, finde ich, die sich ja ganz stark mit dem Thema Diversität, Zukunft der Arbeit und großen Meta-Themen auch beschäftigt haben, auch in der Außenkommunikation dazu auch Studien machen. Oder ne, jeder kennt den Jugendatlas von Shell. Also das ist ja jetzt, hat ja auch nichts mit, hat was mit unserer Zukunft zu tun, ja. Und hat aber nichts mit Kraftstoffen zu tun oder ne, was die auch immer noch machen inzwischen. Und das geht auch. Also man braucht nicht den einen Vortanzer da draußen, sondern man muss im Prinzip einfach ganz klar sagen, wie stehen wir zu den gesellschaftlichen Herausforderungen? Welche von denen können wir überhaupt beeinflussen oder wollen wir? Also alles kann man ja auch nicht lösen und das ist vielleicht auch unglaubwürdig. Und sich darauf fokussieren.
Okay. Was sind denn deine persönlichen Role Models in größeren oder auch mittelständischen Unternehmen, die du siehst, wo du sagst, die machen einen wirklich guten Job, die sollte man sich mal anschauen als eigenes Role Model?
Es ist immer meine Angstfrage, weil dann muss ich nämlich zugeben, dass ich nicht so doll gucke, was andere so machen, sondern tatsächlich, das ändert sich bei mir total schnell. Also ich habe immer eher so Menschen in meinem Alltag oder in Begegnungen, die ich auf Events oder Veranstaltungen habe, wo ich immer kleine Sachen mitnehme. Also so dieses eine große, die macht alles so, wie ich das auch gern machen würde, habe ich eigentlich gar nicht. Grundsätzlich finde ich natürlich alle Frauen, die ihr, jetzt wollte ich gerade sagen, ihren Mann stehen, das geht ja auch nicht, darf aber gern drinbleiben, ist ja irgendwie auch lustig, aber finde ich natürlich alle Frauen, die große Unternehmen führen oder auch in der Generationsnachfolge auch antreten, ne, als weibliche Nachfolgerin, finde ich grundsätzlich natürlich bewundernswert. Und ich finde auch grundsätzlich Frauen bewundernswert, die sich nicht beirren lassen und einfach machen, ja. Und ich glaube, das ist nämlich auch eine der großen Stärken, die Frauen auch haben. Das ist der Pragmatismus, der ist uns so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und wir kommen schneller ins Tun, statt zu denken. Das mag ich. Das sind dann meine Role Models.
Veronika Flora Rost ist heute in einem Unternehmen auch für Transformation und als Regional CEO in der Tabakindustrie tätig und war lange Zeit in verschiedenen B2C-Unternehmen im Marketing tätig. Und mir ist bei ihrer Kommunikation, die ich sehr interessant finde, weil sie eigentlich davon weggeht, wir wollen euch helfen, vom Rauchen wegzukommen, was eine seltsame Kommunikation für ein Tabakunternehmen ist. Hab ich sie irgendwie im Visier, auch meinen Podcast einzuladen, weil ich die Kommentare gesehen habe, die teilweise sehr, sehr persönlich und angreifend sind. Also sie auch sagen, ich habe dich immer geschätzt, als du noch auf der anderen Seite warst, jetzt bist du auf der bösen Seite der Macht. Und wie gehen Menschen damit um, dass sie vielleicht eben auch nicht nur Positives hören, wenn sie denn in die Kommunikation gehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, ich kann das total nachvollziehen, dass das auch verletzend und übergriffig sein kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere immer die Politiker, was die sich so anhören müssen und sage, ich könnte nicht mehr schlafen. Also entweder so lügen oder so angegriffen werden, dass man wirklich denkt so, wow, das geht jetzt ganz in mein Inneres. Das kann man tatsächlich nur durch Aufbau einer eigenen Resilienz und Aufbau eines Kreises von Menschen, die immer wieder das direkt oder indirekt bestätigen, dass es natürlich irgendwie auch Quatsch ist, parieren. Also ich halte auch nicht besonders viel davon, sich in diese Diskussionen dann hineinzubegeben. Auch ein vermeintlich kurzer, knapper, intelligenter Kommentar führt auch zu nichts meistens, außer dass man da vielleicht 5 Stunden drüber nachgedacht hat und hinterher nochmal drüber nachdenkt, was man vielleicht noch hätte anders schreiben können. Und da muss man einfach Scheuklappen machen. Also und sich auf seine Themen konzentrieren. Und wie gesagt, da kommen wir wieder zum Anfang. Wenn das meine Meinung und meine Haltung ist, ist es okay. Und dann ist es auch genauso okay, dass man das so sagt. Und die anderen können ja machen, was sie wollen.
Ja, meine persönliche Lebensweisheit kommt ja tatsächlich auch von einem Politiker. Man soll es nicht glauben. Hans-Josef Strauß hat mal gesagt, everybody's darling is everybody's Arschloch. Und das ist mein Lebensmotto. Ich bin nicht auf dieser Welt, um Menschen zu gefallen. Ich bin hier, um was zu bewegen, um irgendwo eine Mini-Kerbe ins Universum zu schlagen. Und da macht man sich auch vielleicht keine Feinde, aber Menschen, die einen neiden oder nicht mögen oder sonstiges. Und ich finde auch immer, böse Worte sind meistens ja mit Neid. Und Neid ist ja die größte Form der Anerkennung. Insofern glaube ich, müssen wir uns davon differenzieren, aber trotzdem habe ich hohen Respekt und gerade eben Politiker, aber auch Künstler, wenn du siehst eben, was zum Beispiel so eine Lena Meyer-Landrut da auch mit ihrer Psyche gerade macht und ich glaube, das Social Media ist ein großer Teil davon. Australien hat das Social Media Alter auf 16 angehoben, sicherlich auch eine Folge davon, die Ängste sind größer geworden. Also ich glaube, wir müssen Kommunikation und diese Plattform einfach auch nochmal neu bewerten, jetzt auch mit den Erkenntnissen der letzten Jahre. Ich glaube, das ist wichtig.
Aber das ist ja genau der Punkt, wo gerade CEOs und Unternehmensführer ja eine tolle Rolle einnehmen können, tatsächlich über dieses Social Broadcasting. Und damit meine ich nicht Instagram, sondern tatsächlich auch die Medien ein Stück weit unterstützen. Also einmal natürlich auf die etablierten Medien setzen und mit denen, ne, in ganz aktiver Kommunikation sein. Auch dadurch nochmal andere Menschen zu erreichen, aber auch selber senden. Und das kann ja auch über einen eigenen YouTube-Channel sein, das kann über einen Ratgeber oder ein, wie auch immer, purpose-getriebenes Format, ein Podcast, ein Live-Webinar auf LinkedIn, was auch immer sein. Also wirklich, ich sage immer, der Content muss das Haus verlassen. Ja, man muss ja die Menschen auch erreichen und das hat man ziemlich schnell raus, über welche Kanäle man das tut. Dann ist natürlich auch der Rückkanal offen. Aber ich glaube, das Sendebedürfnis hat auch was mit einer gewissen Resilienz zu tun.
Wenn wir jetzt nochmal in die Zukunft schauen, vielleicht noch ein paar Hinweise deinerseits. Welche Rolle werden neue Kommunikationstechnologien, insbesondere KI-getrieben oder Phänomene eben wie Large Language Models oder Möglichkeiten, die man heute hat, über Foto oder Video Deepfakes zu kommunizieren, hier die Kommunikation von Unternehmen und Personen beeinflussen und wie kann man sicherstellen, dass ein Vertrauen in diese Kommunikation da ist und dass man eben auch vielleicht erkennen kann, dass es nicht die Kommunikation des Unternehmens oder der Person ist?
Ja, das ist technologisch, glaube ich, total schwer und wir gehen natürlich auch im Moment in Richtung, dass es immer einfacher wird, Deepfakes zu erstellen und auch natürlich Fotomaterial. Ich könnte oder wir könnten jetzt auch unsere Stimme durch KI einmal klonen lassen und müssten dann gar nicht mehr selber reden. Oder es gibt ja so viel Audiomaterial von uns. Ich glaube aber trotzdem, dass es eine Perfect Match auch in der Kommunikation zwischen automatisierter Kommunikation, KI unterstützt, gibt, was zum Beispiel Pflichtkommunikation angeht, was auch das Kuratieren von Inhalten auch für zum Beispiel interne Kommunikation angeht. Da wird uns unglaublich viel Arbeit abgenommen. Und dafür brauchen wir aber auch auf der anderen Seite mehr Energie für das Storytelling, was wir ja schon ausführlich debattiert haben, welche Schritte man da gehen muss und wie viel Zeit man sich dafür auch nehmen muss und auch nachdenken, Haltung entwickeln. Und tatsächlich dann diese menschliche Komponente dafür zu verwenden, Mensch zu sein und auch eine Marke menschlich zu machen. Weil da kommen wir nicht drum herum, um eben auch Vertrauen aufzubauen. Und das ist genauso in unserem Beratungsgeschäft extrem wichtig, dass wir als Mensch einen ganz engen Kontakt auch mit den CEOs oder mit den Kommunikationsabteilungen haben und halt nicht die ganze Zeit über Slack, ne, im Staccato Sachen hin und her schieben und ja, das natürlich immer stärker entmenschlichen. Und dann brauchen wir natürlich auch die Kanäle. Alles, was im weitesten Sinne Thought Leadership angeht, muss natürlich auch über eigene Broadcasting-Angebote verbreitet werden. Und da kann man auch mal wieder über ein Corporate Publishing-Produkt nachdenken. Ein Leanback-Medium, ein schönes Magazin, machen wir gerade für unseren Robotik-Kunden, Neura Robotics, wirklich irgendwie mal des konstruktiven Journalismus, Technologie zum Anfassen und zum Verstehen tatsächlich auch in Papierform den Partnern und den interessierten Menschen da draußen zur Verfügung zu stellen. Und natürlich Podcast ist extrem vertrauensbildendes Medium. Es geht direkt in den Kopf, direkt auf die Ohren. Und die Corporate PR natürlich auch sauber abarbeiten, damit immer alle genau wissen, was in dem Unternehmen los ist, intern und extern. Weil das ist einfach auch die Housekeeping, sag ich mal, ne? Also wenn man das nicht macht, braucht man auch nicht eine starke Meinung in der Süddeutschen veröffentlichen.
Sehr schön, das gibt in mir dann schon mal einen Ansatz, weil wir auch gerade in der Überlegung sind, unser Magazin, was es früher mal gab, wieder aufleben zu lassen. Also das nehme ich auf jeden Fall als Impuls schon mal für mich mit.
Muss natürlich High Level sein, ja, weil wir wissen ja, Medienlandschaft wird immer mehr unterwandert. Wir haben natürlich auch das Problem, dass wir Medienmogule ja inzwischen haben. Also wir nehmen Politiker und Herrscher Einfluss auf die Meinung, indem sie Medien kaufen und bespielen. Also insofern ist da total viel offen für auch so ein tolles Magazin von euch und auch auf Technologiebasis. Und der Weg ist jetzt halt frei, ne? Auch an die Kioske.
Eine Frage habe ich noch zu deinem anderen Bereich. Ich bezeichne ja immer dieses Jahrzehnt als das Jahrzehnt der Krisen, weil jedes Jahr irgendwie was Neues kommt. Du hast 2019 The Medical Network gegründet. Man könnte jetzt sagen, genau just in time, bevor die Corona-Krise losging und ja, wir mit dem großen medizinischen Thema ja konfrontiert wurden und auch mit vielen Digitalisierungsthemen, die ja damit zusammenhingen. Ich erinnere mich an die einzelnen Corona-Warn-Apps und Co. Ich vermute, dass dein Background sicherlich ein Teil des Ganzen war, aber natürlich auch das als Zukunftsunternehmen zu sehen. Aber wo siehst du denn vor allem das Thema Digitalisierung und oder Transformation dieser Digitalbranche und was hat sich bewegt, diesen Bereich auch zu gründen?
Tech ist in den Gesundheitsbereich gegangen und wir wissen ja aus vielen Branchen, dass Tech ja sehr gut funktioniert. Also sag ich mal Travel, Gaming, Advertising, das ist ja alles schon da. Und für mich persönlich ist das quasi ein Magic Move jetzt gewesen, dass wir auch KI-Angebote, Software as a Service, Angebote im Gesundheitsbereich bekommen oder auch die digitalen Gesundheitsanwendungen, DIGAS genannt. Sagt dir das was, Harald?
Ja, natürlich.
Sehr gut. Ah, da freue ich mich, weil da haben wir nämlich noch einen ganz, ganz großen Kommunikationsweg vor uns. Also da befinden wir uns jetzt so wie vor 10 Jahren im EdTech-Bereich. Und wir haben ja auch im Moment zurückgehende Telemedizin-Zahlen und so weiter. Also wir haben hier einen sehr, sehr regulierten Markt, der stark von der Politik natürlich auch reguliert und verlangsamt wird. Aber was wir sehen, ist tatsächlich ein Pull- und ein Push-Effekt. Also die Menschen werden ja auch immer smarter als Patienten. Wir haben ganz große Aufgabe, gerade Interoperabilität sicherzustellen. Das heißt, dass die ganzen Daten, die wir jetzt haben, auch zusammenfließen können. Mhm. Also, dass du deine Smartwatch auch bei deinem Kardiologen in das System laufen lassen kannst. Und das wird auf jeden Fall essentiell werden, mit KI Prozesse zu optimieren, Dinge, die Diagnostik, zum Beispiel Radiologiebilder anschauen, dass sowas alles auch viel stärker effizienzgetrieben ist, weil vor kurzem hat ein kluger Mensch gesagt, dass wir in 3 Jahren werden unsere Gesundheitskosten erst die Wirtschaft, also so hoch sein, dass sie erst die Wirtschaft gefährden und dann unsere Demokratie. Also insofern.
Ja, bin ich fest von überzeugt, dass es ein Szenario sein kann. Das ist
absolut, ja. Und wir haben natürlich KI und was in der Vorteilskommunikation nie, finde ich, genug gesagt werden kann, ist, dass KI die medizinische Versorgung von uns allen wirklich, wirklich verbessern wird. Und nicht nur, dass ich irgendwie im Krankenhaus irgendwie, dass das alles da läuft wie geschnitten Brot, sondern was Forschung und Entwicklung von Medizinprodukten, von Therapien, von Medikamenten, von Diagnostik, also wirklich erkennen, was man hat, individualisierte, personalisierte Medizin, Frauenmedizin, ja, also gendergetriebene Medizin. Und da hat echt jeder was von. Und das finde ich, sollte auch der Grund sein, um das sehr wohlwollend und konstruktiv zu betrachten, das Thema. Und dafür kämpfe ich bei The Medical Network für unsere Kunden.
Super spannend. Und da sind wir wieder bei dem Datennutzungsthema, weil ich glaube, das wollen wir als Verbraucher tatsächlich haben.
Ja, das ist Körperverletzung, wenn man die Daten nicht nutzt für deine Gesundheit, Harald.
Sehr schönes Statement, absolut. bin ich dafür. Und seit Tag 1 mit der Apple Watch so viele Daten zu meiner Gesundheit, die da sind, die heute ja gar nicht in der Ausführlichkeit genutzt werden.
Nee.
Zum Abschluss des Gesprächs, lieber Andrea, möchte ich eine Tradition fortführen, die wir hier eingeführt haben im Suits & Sneakers Podcast. Wir wollen nämlich noch eine Frage angelehnt an das Networking-Kartenspiel The Deep Talk hier von der Hamburger Gründerin stellen. Mhm. Und zwar wäre die für dich: Als Gründerin und Führungskraft gehst du mutig voran und inspirierst andere. Aber von wem bekommst du eigentlich die besten Ratschläge?
Oh, von meiner Familie tatsächlich. Von meiner Mutter und von meinem Mann.
Das zeigt wieder, man muss gar nicht so weit weggehen, sondern in der Nähe, die kennen dich wahrscheinlich auch am besten und insofern sicherlich die besten Ratschläge auch. Sehr schön. Vielen Dank, lieber Andrea, für das spannende Gespräch über Vertrauen, Kommunikation und deiner eigenen außergewöhnlichen und erfolgreichen Karriere von der Pflegefachkraft zur Gründerin einer bzw. zweier PR-Agenturen.
Hat mich sehr gefreut, Harald, und du darfst gerne weiterhin Krankenschwester sagen. Ich liebe dieses Wort.
Sehr schön, ich auch. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dann finden Sie alle Folgen des Suits & Sneakers Podcast wie immer auf der Webseite von Deininger sowie auf den favorisierten Podcast-Plattformen wie Apple Podcast und Spotify. Die Links ebenfalls wie immer in den Shownotes und ansonsten bleibt mir noch Ihnen Danke für das Zuhören, für die Treue zu sagen und machen Sie es gut und wir hören uns beim nächsten Mal in 14 Tagen in der Digital Edition und mit Joy dann wieder in 4 Wochen in der Leadership Edition. Bis bald.
Tschüss.